Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Drogenkrieg in Nordmexiko, der sich in den letzten Jahren verschärft hat, fordert immer mehr Tote. Inzwischen geht ihre Zahl in die Zehntausende. Die Drogenkartelle haben den mexikanischen Staat regelrecht ausgehöhlt. Reflexe widmet sich diesem Thema in zwei aufeinanderfolgenden Sendungen. Heute steht zusammen mit der mexikanischen Künstlerin Teresa Margolles die Frage im Mittelpunkt, ob und wie man mit Kunst etwas gegen den Drogenkrieg ausrichten kann. Margolles arbeitet mit drastischen Mitteln, etwa indem sie für ihre Arbeiten Körperfett von Leichen verwendet. Barbara Basting hat die Künstlerin im Rahmen ihrer laufenden Ausstellung Frontera in der Kunsthalle Venezianum in Kassel getroffen. Hören wir aber zunächst, wie es derzeit in Mexiko aussieht.
In der Neuen Zürcher Zeitung vom 27. Dezember 2010 fand sich folgende kleine Agenturmeldung mit dem Titel «Tote im mexikanischen Drogenkrieg».
Der Drogenkrieg in Mexiko ist auch an den Weihnachtstagen fortgesetzt worden. In der Stadt Ciudad Juárez kamen bei Schießereien 13 Personen ums Leben, wie die Behörden des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua am Samstag mitteilten.
Kurz zuvor hatte das Schweizer Newsportal Bluewin gemeldet, welchen Blutzoll der mexikanische Drogenkrieg in der Grenzstadt Ciudad Juárez gefordert hatte.
Der Drogenkrieg hat in der nordmexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez in diesem Jahr schon 3000 Menschen das Leben gekostet. Das 1,3 Millionen Einwohner zählende Ciudad Juárez ist die am stärksten von den Kämpfen unter den Drogenbanden und der Offensive der Sicherheitskräfte betroffene Stadt Mexikos. In den USA, auf der anderen Seite der Grenze, liegt El Paso in Texas. Grund für die vielen Toten ist vor allem der Krieg zwischen den Drogenkartellen Juárez und Sinaloa, der 2008 begann. In dem Jahr fielen 1623 Menschen der Gewalt im Zusammenhang mit dem Drogenschmuggel in die USA zum Opfer. 2009 waren es dann schon 2763 Tote. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Bandenmitglieder, aber auch Zivilisten und Polizisten wurden getötet. Seit dem Amtsantritt von Präsident Felipe Calderón im Dezember 2006 und dem Beginn einer Offensive gegen die Drogenbanden wurden in ganz Mexiko schätzungsweise mehr als 28.000 Menschen Opfer der Gewalt.
Das sind wahrhaft bürgerkriegsähnliche Zustände. Doch der Drogenkrieg in Mexiko kommt bei uns meist nur in dürren Agenturmeldungen vor, weil seine Hintergründe ausgesprochen komplex sind und eine lange Vorgeschichte haben. Zudem haben sie auf den ersten Blick nicht viel mit unserem Alltag zu tun. Da müsste man schon etwas genauer hinschauen und auch den hiesigen Drogenhandel und Konsum mit ins Visier nehmen. Die mexikanischen Tourismusdestinationen dagegen sind von den Schießereien meist nicht betroffen. Dies hat einen klaren Grund. Die Drogenkartelle waschen dort zum Teil ihr Geld. Der Horror hat vor allem in Nordmexiko inzwischen unvorstellbare Ausmaße angenommen. Die Millionenstadt Ciudad Juárez etwa verzeichnet die weltweit höchste Mordrate. Und was das für die Bürger dieser Stadt bedeutet, macht erst das Einzelschicksal so richtig klar. Hören wir Alfa Escobedo, die junge Assistentin der Künstlerin Teresa Margolles aus Ciudad Juárez. Ihr Mann Roberto wurde jüngst Opfer eines Schusswechsels.
Mein Mann ist Roberto de Acavio. Teresa hat ihm die Ausstellung gewidmet. Er wurde von einer Irrläuferkugel getroffen, wie so viele in der Stadt.
Ich spreche mit Alfa Escobedo in Kassel, in der Kunsthalle Friderizianum. Dort zeigt die 1963 geborene Künstlerin Teresa Margolles ihre Einzelausstellung Frontera, Grenze. Das zentrale Thema von Margolles ist seit vielen Jahren die Gewalt in Mexiko. Und sie hat diese Ausstellung Roberto gewidmet. Alfa Escobedo weiß bis heute nicht wirklich, was geschah. Ihr Mann traf einen Freund und möglicherweise stand dieser auf der Abschussliste der Sicarios, der Killer der Drogenkartelle. Eine Kugel ging daneben und tötete Roberto. Es gibt keinen Grund dafür, sagt Alfa Escobedo.
No tenemos razón. No nos dan razón de por qué sucedió. Pensamos, creemos que fue porque iban buscando a un amigo de él. Llegó minutos antes a encontrarse con mi marido. Y justo cuando llegó, como a los 2 minutos, llegaron unos sicarios, unos pistoleros. E incluso antes de saludarse, pues asesinaron al amigo de Roberto. Y le tocó una bala perdida a Roberto, ¿no?
Und das passiere laufend. Die Abrechnungen im Bandenkrieg sparen Unbeteiligte nicht aus. Viele Opfer seien Leute, die weder etwas mit den Drogen noch mit Erpressungen zu tun hätten.
Gente que no tiene absolutamente nada que ver, ni con el narco, ni con las extorsiones, ni con absolutamente nada de lo que está pasando.
Sie selber sei Professorin an der Universität und Roberto hatte ein Geschäft, mit dem sie gerade in eine der sichersten und reichsten Gegenden von Juárez umgezogen seien.
Nosotros, yo soy maestra universitaria, Roberto tenía una tienda. Habíamos puesto justamente la tienda en lo que era el corredor seguro de Ciudad Juárez, junto a la zona más rica de Ciudad Juárez.
Die vielen Toten wühlen die mexikanische Gesellschaft auf. Die Betroffenen müssen mit ihrer Trauer fertig werden und oft auch noch mit den Spekulationen der Medien und der Nachbarn. Da wird dann gemunkelt, dass es ja Gründe für einen Mord geben müsse. Und das zerstört dann vollends den Ruf zuvor unbescholtener Familien.
La situación está muy revuelta en México. Después de que pasó lo de mi marido, pues sacan en los diarios, la gente empieza a especular porque no solamente fuera de México, sino también dentro de México se está tratando de reproducir esta idea de que es a los malos a los que matan, ¿no? Entonces, no solo destrozan una vida de hecho, sino que destrozan a la familia entera, porque entonces empiezan las especulaciones, empiezan los dichos, en algo andaría, por algo lo mataron, en qué está la familia. Entonces destrozan nuestra vida, nuestra reputación, nos dejan sin nada.
Alfa Escobedo wirkt gefasst, ist aber manchmal den Tränen nahe, wenn sie erzählt. Und dabei weiß sie, dass ihre Geschichte ja kein Einzelfall ist. Nur schon an der Autonomen Universität von Juárez gibt es viele, die ihr Schicksal teilen.
Estamos simplemente tratando de, bueno, dar un tiempo para que se nos calme el dolor. Ahora es muy difícil hacer algo. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Departamento de Arte. Y tenemos el problema en la universidad de que, porque no soy yo la única afectada. Yo soy una voz, pero habemos miles de afectados.
Die Situation in Ciudad Juárez hat sich jüngst zwar zugespitzt, doch die Entwicklung reicht weit zurück. Nennen wir hier in Reflexe auf DRS2 nur ein paar Stichworte zur Einordnung. Lange war die Grenzstadt, die der Rio Grande oder Rio Bravo von ihrer Zwillingsstadt El Paso in den USA trennt, ironischerweise eine der sichersten Städte, das Vergnügungszentrum, sozusagen eine Art Bordell der USA. Als 1994 die NAFTA, die nordamerikanische Freihandelszone, in Kraft trat, entstanden der Grenze entlang die Maquiladores, Billiglohnfabriken. Städte wie Ciudad Juárez wurden zu einem Labor für neoliberale Lohndrücker. Die ärmeren Schichten der Bevölkerung wurden Sklaven des Freihandels, wie die mexikanische Publizistin Alexandra Lucas Coelho jüngst in einem Artikel in der Zeitschrift Lettre Internationale zu Ciudad Juárez schreibt. Anfang der 90er Jahre sorgte die Stadt erstmals für traurige Schlagzeilen mit mysteriösen Morden an Frauen, die in den Maquiladoras arbeiteten und Opfer sexuellen Missbrauchs wurden. Parallel zur Ausbeutung durch die Billiglohnfabriken blühte der Drogenhandel auf. Seit 2008 versucht die konservative Regierung von Felipe Calderón, der Lage mit militärischen Mitteln Herr zu werden. Doch das verschlimmert die Situation. Dies wegen der Korruption in Polizei und Staatsapparat. Der Drogenhandel ist international und zu lange haben die USA die Drogenbarone im Kampf gegen den Kommunismus in Lateinamerika instrumentalisiert. Diese Geschichte kann man etwa in dem jüngst auf Deutsch erschienenen Bestseller-Thriller Tage der Toten von Don Winslow nachlesen, der detailliert den Aufstieg der mexikanischen Drogenkartelle in den letzten 40 Jahren nachzeichnet. Und das ist nur eine der inzwischen zahlreichen literarischen und künstlerischen Bearbeitungen des Themas. Es gibt inzwischen das Genre der Narconovela, des Drogenromans. Es gibt passende Songs wie Juarez von Tori Amos 1999. Publikumswirksame Filme wie Border Town mit Jennifer Lopez von 2006. Porque la vida es así, porque no tiene piedad, porque me enseñado a amar, luego me hace sufrir, porque la vida. Und äußerst zwiespältig, das in Mexiko und jüngst auch in den USA enorm populäre musikalische Genre der Narcocorridos, in denen die Drogenkartelle gefeiert werden. Porque trafica con drogas y de ella nadie sospecha. Muchas vacas de verdes a su rancho ella regresa. Eine quälend lange Aufzählung der Frauenmorde in Ciudad Juárez und entlang der mexikanischen Grenze bildet ein langes Kapitel in Roberto Bolaños Roman 2666. Und die Schweizer Künstlerin Ursula Biemann hat ihnen schon 1999 eine dokumentarische Videoarbeit gewidmet. In diesen Kontext gehört das Werk von Teresa Margolyes. Doch es steht zugleich für eine sehr eigenständige Behandlung des Themas. 2003 etwa erregte Margolyes mit einer Arbeit in der Zürcher Galerie Peter Kilchmann Aufsehen. Sie ging einem an die Nieren. In den Galerieräumen wurde Wasser verdampft, mit dem angeblich die Leichen von Mordopfern gewaschen worden waren. Als Besucherin war man sich nicht ganz sicher, ob der kaum wahrnehmbare, aber unangenehme Geruch der Geruch des Todes war oder nur eine Einbildung, ausgelöst von den Assoziationen, die die begleitenden Erklärungen und Dokumente auslösten. Und es war auch nicht ganz klar, ob dieser künstlerische Tabubruch im aufgeputschten Kunstklima der Nullerjahre mehr war als eine makabre Strategie, um Aufmerksamkeit zu erheischen. Aber Teresa Margolyes, klein, energisch, mit Latzhosen, Zöpfen und Subkommandante Marcos Mütze, ist keine Spielerin. Sie meint es wirklich todernst mit ihrer Arbeit und sie stellt in Kassel klar, dass sie das Thema der Gewalt in Ciudad Juárez schon seit 20 Jahren verfolge und immer wieder in den Museumskontext bringe. Heute stehe für sie der Drogenhandel im Mittelpunkt. Aber er sei nur möglich wegen der grassierenden Korruption.
Ahora es la temática del narcotráfico, pero realmente es un desarrollo de lo que se iba a llegar. El narcotráfico no es el problema, no es el único problema. Se aprovecha el narcotráfico de la corrupción, se aprovecha el narcotráfico de todo, eso sí, pero no es el único problema.
An der letzten Kunstbiennale von Venedig vertrat Teresa Margolyes Mexiko und ließ in einem venezianischen Palazzo den Boden von Angehörigen mexikanischer Mordopfer mit Wasserwischen, das Blut enthielt. Außerdem hängte sie blutgetränkte Leintücher auf, die sich jetzt auch in Kassel wiederfinden, wo sie die Fenster des Fridericianums verdecken. In Venedig ließ Margolyes in die Tücher mit Goldfaden die Drohungen der Drogenkiller sticken, die diese bei den Ermordeten hinterlassen hatten. Auch ihre neuen Arbeiten in Kassel sind formal extrem reduziert und emotional ebenso extrem aufgeladen. Wir betreten einen dunklen Saal, in dem nur eine 6 Meter lange, schmale Stahlplatte auf dem Boden liegt. Die Platte ist geheimnisvoll beleuchtet und in der Stille hören wir ein Geräusch. Es sind Tropfen, die auf der heißen Stahlplatte zischend verdampfen. Wieder stammt das Wasser aus dem Leichenschauhaus. Plancha, Platte, heißt die Installation. In den 2 angrenzenden großen Sälen des Fridericianums steht jeweils eine mannshohe Mauer aus Leichtbetonsteinen mit Einschusslöchern. In beiden Fällen handelt es sich um Mauern aus mexikanischen Städten, die Margolyes dort hat abtragen und ersetzen lassen. Hier im Kunstkontext erinnern sie an die nüchternen Kunstwerke des nordamerikanischen Minimalismus, etwa an Arbeiten eines Solowit oder Donald Judd. Doch unmissverständlich evozieren sie auch die Menschen, die vor diesen Mauern starben. Fast alle Werke von Teresa Margolyes leben von dieser Spannung zwischen Purismus und Pathos. Deswegen kann man sie auch interpretieren als Kritik an der blutleeren Sterilität des Minimalismus. Darin versteckt sich eine eigene Pointe. Der Minimalismus dominierte in den 60er und 70er Jahren in Nordamerika, zu genau jener Zeit, als in Lateinamerika unter Mitwirkung der USA die Grundlagen für die heutigen Drogenkartelle gelegt wurden. Im Klartext: Während man in der westlichen elitären Kunstszene einer abstrakten, eleganten Ästhetik huldigte und die Augen vor der Wirklichkeit verschloss, zahlten andere den Preis dafür. Margolyes Kunst ist eine Art verspätete postkoloniale Retourkutsche. Sie wiederholt die Geste der Minimalisten, lädt sie aber mit einer erschütternden Botschaft auf und entlarvt damit die hohle Attitüde der damals dominanten Kunstrichtung. Das vielleicht makaberste Werk in Kassel beschreibt Kurator Reinwolfs beim Presserundgang. Wir nähern uns einer großen weißen Wand mit einer feinen weißen Linie darauf.
Und Sie sehen, da wurde in der Wand wurde eine Ritze gemacht. Ein bisschen organisch, also nicht ganz scharf. Und diese Ritze wurde gefüllt mit einem Material. Und das ist Körperfett. Körperfett von ermordeten Personen. Das ist auch eine Metapher für, was letzte Zeit sehr viel passiert in Mexiko. Es werden sehr viele Leichen gefunden momentan, wo zum Beispiel Glieder verschwunden sind, abgehackt sind oder der Kopf weg ist oder auch Genitalien und anderen und Teilen des Gesichts zum Beispiel weggeraten sind. Das sind so Zeichen, das sind auch Zeichen von unterschiedlichen Banden, sind auch Zeichen von unterschiedlichen Dingen, die die Leute verbrochen haben zum Beispiel.
Teresa Margolyes transportiert die kruden Praktiken der Killer in die Wohlfühlzone des Kunstbetriebs. Ihre Materialien rühren an letzte Tabus. Dabei geht es ihr, die nach ihrem Kunststudium ein Diplom als Gerichtsmedizinerin erwarb, um hautnahe Emotionen.
Es lo que quiero hablar, lo que quiero que tú sientas como público es no te puedo guiar, pero es hacia la pérdida de lo que estamos sintiendo, el dolor que estamos sintiendo, de estar perdiendo a los jóvenes, de estar perdiendo a más de 10,000 jóvenes en 3 años. Eso es lo que trato, más que de una política concreta, con mi trabajo lo que quiero es llevarte a esa reflexión, ¿no? De lo que está sintiendo mi amiga, que le acaban de matar a su esposo, lo que está sintiendo mi vecina, que le acaban de matar a su hijo.
Es geht ihr darum, dass wir als Zuschauer den Verlust verstehen, beispielsweise den Verlust von zigtausend Jugendlichen im Jahr. Und diesen Verlust macht Margolyes in der Ausstellung anschaulich. In 2 parallelen Videos versammeln sich auf den Pausenhöfen 2 Schulen in Ciudad Juárez und Guadalajara genau die Anzahl von Schülern für eine Schweigeminute, die in den beiden Städten im vergangenen Jahr umgekommen sind. Es sind je über 250. Wir sehen Jugendliche, wie wir sie auch hierzulande auf jedem Pausenhof antreffen könnten. Und doch ist ihre Existenz schon gezeichnet vom Drogenkrieg.
Bueno, hacía performance muy violentos, era joven y punk. Entonces hablaba también sobre el cuerpo vivo y en una manera muy anarquista. Eran las primeras cosas que hacía.
Die Körperthematik verfolgt Margolyes, seit sie als junger Punk mit wilden Performances begonnen hat. Damals ging es ihr um lebendige Körper. Inzwischen sind es die Überreste, die Fragmente toter Körper, mit denen sie die Lebenden ansprechen will.
Son trabajar con la con lo corpo con la periferia del cuerpo, con los restos del cuerpo muerto para poder hablar hacia los vivos. O sea, introducir fragmentos de personas asesinadas para poder reflexionar hacia la vida.
Aber genügt das, um die Probleme in Nordmexiko zu lösen? Der schwierige Alltag in einer Stadt wie Ciudad Juárez wird dadurch nicht besser. Das weiß auch Teresa Margolyes, von der diese Reflexesendung auf DRS2 handelt. Und vor Ort hilft die Kunst wenig. Da sei die einzige Lösung, dass man über die Vorgänge spreche, sich austausche, den Leuten zuhöre.
In Ciudad Juárez es muy difícil, es una ciudad muy difícil para vivir. No hay un enemigo concreto, no sabes de dónde va a venir y lo único que te queda es pues relajarte y tratar de contar, de hablar. Los últimos trabajos que he hecho es sobre el diálogo, he estado dialogando con la gente. Estos trabajos es a partir de escuchar a la gente de Juárez, escuchar a la gente de Tijuana, escuchar a la gente de calle, a la gente de la calle.
Erst wenn Kinder aufwachsen, die nicht unmittelbar den Tod ihrer Nächsten erlebt haben, kann der Teufelskreis von Gewalt, Rache, Hass durchbrochen werden. Und deswegen ist hier auch Sozialarbeit nötig, die bei der Jugend ansetzt.
Bueno, sería un trabajo social, un trabajo hacia los niños y cuando ya nazcan niños que no tengan en su familia ni vecinos, personas asesinadas, entonces se podría hablar de un cambio en el país. Cuando el niño ya no tenga en la memoria la venganza, cuando el niño crezca sin el odio ni la venganza. Que le mataron al padre o que a su mamá, a que su madre fue asesinada, que le encontraron tirado en un basurero. Cuando el niño crezca sin esto, entonces podemos hablar de un cambio en el país.
Aber noch einmal, welche Rolle kann die Kunst denn spielen, wenn die Lösung doch anderswo liegt? Teresa Margoldis besteht darauf, dass man das Problem von verschiedenen Seiten angehen müsse. Die Kunst sei nur ein möglicher Weg. Denn man stehe vor einer Wand und viele müssten sich dagegen stemmen, damit sich diese Wand auch nur um ein paar Millimeter bewege.
Yo creo que hay que empujar por todos los caminos, o sea, por todos los caminos. Si queremos que esto funcione por todos lados, entre todos empujar una pared, que es una pared muy dura y se necesita de mucha gente para poder moverlo un milímetro.
Auch Kurator Rhein-Wolfs sieht die Rolle der Kunst vor allem darin, auf das Problem aufmerksam zu machen und beschreibt, wie das Werk von Margoldis funktioniert.
Die Kunst kann die Welt nicht so ändern, wie man das jeweils hofft. Also die Kunst kann Akzente setzen. Die Kunst kann zum Beispiel auch, wenn so etwas stattfindet wie eine Biennale von Venedig und Teresa Margoldis ist die offizielle mexikanische Repräsentantin, dann kann das zur Folge haben, dass in Mexiko gewisse Leute wach werden, dass auch Kritiker wach werden, dass auch Politiker meinen, so kann man das Land nicht darstellen. Also da kann man ein kleines bisschen was erreichen natürlich in der realen Welt. Aber um zu sagen, dass die Kunst großen Einfluss nehmen kann auf die politischen Strukturen, das ist vielleicht noch ein bisschen zu übertrieben, um das heutzutage noch zu sagen. Ich denke aber, dass Margoldis eine Künstlerin ist, die auf jeden Fall einzelne Besucherinnen sehr stark ins Herz reden kann, sehr stark betroffen machen kann. Sie funktioniert über die Betroffenheit, über auch eine gewisse Dramatik, die sich langsam entfaltet, wenn die Kunst den Leuten auch klar wird, den Besucherinnen und Besuchern auch klar wird, wenn ihnen klar wird, wie die Kunst, aus was für Materialien sie zusammengesetzt worden ist, dann finden so Momente statt, wo man die Tragweite, die moralische Tragweite der Problematik in Nordmexiko sich nochmal groß bewusst wird, was man sonst nicht wäre.
Nun könnte man Teresa Margoldis natürlich vorwerfen, dass sie mit dem morbiden Grusel ihrer Arbeiten unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf den alltäglichen Schrecken in Mexiko lenkt, sondern auch auf sich selber als Künstlerin. Sie ästhetisiert das Grauen und beutet es womöglich sogar aus. Rhein-Wolfs streitet das nicht ab, aber er hält die aufklärerische Kraft des Werks von Teresa Margoldis für stark genug, um diese Mittel zu rechtfertigen.
Ich denke, dass die Ästhetisierung notwendig ist, um diese Übersetzung zu machen, diese gestalterische Übersetzung, damit das auch im Kunstkontext funktionieren kann. Ich denke, dass die Verschlüsselung, die da stattfindet, und der Bogen, der gespannt wird zwischen den beiden Bereichen Politik, Realität einerseits, Kunst andererseits, dass sie sehr wichtig ist und dass das auch wirksam sein kann.
Für entscheidend hält Rhein-Wolfs, dass die Kunst von Margoldis etwas auslösen kann und dass sie
ein Wachmacher ist. Ich denke, dass es ein Bewusstwerdungsprozess ist, was stattfindet, dass es so viel zutage bringt bei Besuchern, dass man imstande ist, zu denken, zu reflektieren auf die politische Situation dort. Es kann sein, dass für gewisse Personen die Kunst zu pathetisch ist. Das finde ich vielleicht einen interessanteren Begriff als der Begriff theatralisch in dieser Hinsicht.
Dem Einwand, diese Kunst sei in ihrer Reduktion auch sehr theatralisch, teilt er nur bedingt. Sicher, meint er.
Es kann auch für gewisse Leute eine Überdosis an Gefühle geben, was so eine Ausstellung vermittelt. Das ist natürlich sehr individuell abhängig, ob man damit umgehen kann oder nicht und was das bei einem zutage ruft. Ich denke aber, man kann aus der Ausstellung nicht raus, ohne dass einem etwas klarer geworden ist über die tatsächlichen Zustände in der Welt.
Teresa Margolyes selber hegt wenig Hoffnung, dass sich die Situation in Mexiko bald bessert. Aber sie hat sehr konkrete Vorstellungen davon, was die Menschen in Europa tun könnten. Sie müssen helfen, die zivilgesellschaftlichen Bindungen in Mexiko zu stärken. Dabei seien kleine praktische Schritte wichtig. Sie kenne zum Beispiel eine Frau, die in Ciudad Juárez leerstehende Häuser aufkaufe, um daraus Studentenwohnungen zu machen.
Yo pienso que se puede hacer mucho, que pueda buscar vínculos con la sociedad civil, con organizaciones civiles que se están organizando, que están por ejemplo, hay una chica que tiene casas que hay casas abandonadas en Ciudad Juárez y que las están tomando. Entonces, lo que se puede hacer es ver cómo apoyar con equipo para que los estudiantes tengan espacios.
Und sie denkt auch an Kontakte mit hiesigen Künstlern. Sie könnten den jungen Menschen eine Perspektive hin auf ein anderes, ein besseres Leben eröffnen.
Como artista ir a hablar con ellos, que las experiencias de los artistas alemanes o suizos que vayan y hablen de sus experiencias, que vean que hay posibilidades de vida.
Solche Kontakte bestehen nicht nur in der Fantasie von Teresa Margolyes. Es gibt sie schon tatsächlich. Das Zauberwort heißt für sie kultureller Austausch.
Sí, hay gente que va, mucha gente va. Y creo que es lo que tiene que ver. Gente que vaya a hablar, que vean que hay jóvenes que vayan también, que hayan intercambios culturales, para que vean que sí hay posibilidades, que sí se puede tener una mejor vida.
Wenn Teresa Margolyes eine Wendung hin zum Besseren sieht in Ciudad Juárez und in den anderen vom Drogenkrieg gebeutelten Städten, dann liegt sie für sie eindeutig nicht in der Politik, sondern in der Stärkung der sozialen Beziehungen.
Tengo muy pocas esperanzas en lo político, en lo social un poco más.
Und ihre Mitarbeiterin Alfa Escobedo, deren ermordeten Mann Roberto die Ausstellung von Teresa Margolyes gewidmet ist, glaubt wie immer mehr Mexikaner, dass das Land in seinem Kampf gegen die Drogenkartelle Hilfe von außen braucht.
Habemos una buena parte de la población que pensamos que necesitamos ayuda de gobiernos extranjeros, que hagan presión sobre el gobierno mexicano para que reconozca lo que está sucediendo.
Wir führen unser Gespräch drinnen im Kasseler Fridericianum, in dem die Kunst von Teresa Margolyes eine fast sakrale Atmosphäre verbreitet. Draußen herrscht der typische Einkaufsrummel einer deutschen Fußgängerzone. Und so frage ich Alfa Escobedo zuletzt, wie Kassel im Vergleich zu Ciudad Juárez auf sie wirke.
Es como algo surrealista.
Surrealistisch kommt ihr die deutsche Stadt vor. Und demnach herrscht in Mexiko, das schließlich einmal das Traumland der Surrealisten war, ganz einfach eine Realität jenseits aller Träume.
No quiero más seguir así, no quiero vivir así, porque la vida es así, porque no tiene piedad.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.